Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Die Berliner Hausbesetzerszene ist in heller Aufruhr, denn kommende Nacht soll ihr Lieblingsprojekt geräumt werden, bekannt als Liebig 34. Ein bunt bemaltes Eckhaus in Berlin-Friedrichshain. Das Herzstück der linksradikalen Szene, heißt es, organisiert als alternatives Wohnprojekt für ausschließlich Frauen, trans- und intersexuelle Menschen. Sprechen möchte ich darüber mit dem Potsdamer Historiker Hanno Hochmuth, der die Geschichte der deutschen Hausbesetzung erforscht. Guten Morgen, Herr Hochmuth.
Guten Morgen.
Keine Männer erlaubt in der Liebig 34. Das soll ein radikales Projekt sein in vielerlei Hinsicht. Und offenbar ist man auch bereit, das Haus mit Gewalt zu verteidigen gegen Besitzer und Staat. Gegen Polizei und Justiz gab es diese Woche bereits diverse Anschläge. Da wurden Polizeiwagen demoliert, Privatmotorräder von Beamten umgeworfen und sogar die Tür eines Gerichts in Brand gesetzt. Diese Radikalität, dieser linke Terror, so kann man es ja nur sagen, gehörte das eigentlich von Anfang an zum Konzept der frühen Hausbesetzer dazu?
Nee, das gehörte nicht von Anfang an zum Konzept der Hausbesetzer dazu, denn die wollten ja ganz verschiedene Ziele erreichen und das große politische Statement war eigentlich nur eins davon. Es ging damals bei den frühen Hausbesetzungen, da sprechen wir jetzt schon so seit den 70er Jahren, ging es auch ganz stark um die Gewinnung von Wohnraum, der einerseits knapp war, der andererseits aber durch einen massiven Leerstand auch überall vorhanden war.
Berlin ist für seine Hausbesetzerszene berüchtigt. Mainzer Straße, Rigaer Straße, Liebigstraße und andere. Aber die allerersten deutschen Hausbesetzungen gab es nicht in Berlin, richtig?
Ja, das fällt ja schwer aus Berliner Perspektive zu akzeptieren. Aber das war in Frankfurt am Main und ist fast genau 50 Jahre her. Im September 1970 sind dort im Frankfurter Westend mehrere alte gründerzeitliche Villen besetzt worden, die eigentlich abgerissen werden sollten. Und das hatte damals sehr viel auch mit der Jugendzentrumsbewegung zu tun, dass also so für Jugendliche alternative Orte geschaffen werden sollten. Und ein Jahr später war das ja dann auch in West-Berlin so, als das bekannte Diakonistenwohnheim Bethanien, also dieses alte Krankenhaus in Kreuzberg, was ein Jahr vorher dicht gemacht worden war, dass das damals besetzt wurde und zum Georg-von-Rauch-Haus umgewandelt wurde.
Tonsteine, Scherben haben Musik dazu gemacht. Waren denn die Hausbesetzungen in den 70er und 80er Jahren ein bundesweites Phänomen tatsächlich oder beschränkte sich das weiter auf Frankfurt und Berlin als Zentren?
Da gab es ein paar Zentren, später kam vor allem Hamburg, man kennt vielleicht noch die Hafenstraße in 80er Jahren und so hinzu. Ich würde nicht von einem bundesweiten Phänomen sprechen, sondern es gab schon ein paar Orte. Diese Orte waren auch jeweils die wichtigsten Orte der neuen sozialen Bewegung. Das war also nicht ohne Grund Frankfurt am Main, Hamburg und vor allen Dingen West-Berlin und in West-Berlin wiederum Kreuzberg und Schöneberg, so als die, ich sag mal, Laboratorien der Liberalisierung, wo also so neue Lebensweisen, neue Wohnweisen ausprobiert worden sind und wo überhaupt die neuen sozialen Bewegungen, da spreche ich jetzt eben auch von der Umweltbewegung, von der Frauenbewegung und so weiter, wo die ihre Zentren hatten.
Wie war es denn in der DDR eigentlich? Auch da haben ja Leute immer lange warten müssen auf eine größere Wohnung, Zweiraum, Dreiraum, Vierraum Wohnung. Aber es gab dort auch ein besonderes Phänomen, nämlich die Wohnungsbesetzung, richtig?
Genau, da müssen wir wirklich aufpassen zu unterscheiden zwischen den Hausbesetzungen im Westen und den Wohnungsbesetzungen im Osten. Das Phänomen gab es also hüben wie drüben, aber im Westen war das laut und öffentlich. Die Besetzer versuchten auch immer Öffentlichkeit zu schaffen, im Prinzip wie das aber auch heute ist, um Sympathie für ihre Anliegen zu erreichen. Im Osten konnte man das genau so nicht machen, sondern da mussten diese Besetzung, diese Wohnungsbesetzung, das sogenannte Schwarzwohnen, wie man es damals auch sagte, die mussten still und leise erfolgen, weil in dem Moment, wo Öffentlichkeit geschaffen worden wäre, wäre die Polizei oder auch die Stasi sofort eingeschritten.
Was waren denn eigentlich in den Anfängen der Hausbesetzerszene tatsächlich die Motive für diese Hausbesetzung? Wirklich immer die Wohnungsnot? In Leipzig zum Beispiel bestreitet das der sächsische Ministerpräsident Kretschmer. Er sagt, nein, diesen Leuten gerade in Connewitz, denen gehe es nicht um günstige Wohnungen, die gäbe es in Leipzig. Es gehe ihnen darum, gegen unsere Rechtsordnung vorzugehen.
Naja, wie immer in der Geschichte ist es immer ein Bündel von Ursachen, ne? Und deshalb, die Wohnungsnot ist nicht das Einzige sicherlich, was die Menschen angetrieben hat. Das spielte aber tatsächlich eine sehr, sehr große Rolle in den 70er, 80er und auch 90er Jahren, dass eben so eine komische Doppelsituation herrschte. Nämlich, dass man einerseits einen wahnsinnigen Leerstand an Wohnungen hatte und andererseits eine große Wohnraumknappheit. Daraus ist sehr, sehr viel Motivation für die Hausbesetzung entstanden. Es ging also wirklich für viele erstmal darum, eine eigene Bude zu haben, wo man kaum an Wohnungen rangekommen ist. Und das würde ich auch sagen, das ist der große Unterschied zu heute, weil wir heute zwar auch massenweise Wohnungsnot, also nicht Wohnungsnot im Sinne von schlechten Wohnbedingungen, aber dass man einfach kaum an eine Wohnung rankommt, das ist heute auch so. Aber der ganz große Unterschied ist, es gibt nicht einen haufenweisen Leerstand. Es gibt nur noch ganz wenige leere Wohnungen in der Stadt und es gibt auch überhaupt nicht verfallene alte Häuser, wie wir sie zuhauf vor 30, 40 Jahren in allen möglichen deutschen Innenstädten hatten.
Sie haben gerade ein Buch veröffentlicht über die Geschichte und Räumung der Mainzer Straße. Das war 1990, glaube ich.
Genau.
Hat eigentlich die Polizei etwas gelernt aus dieser Räumung, nach der die Straße ja quasi demoliert war, kaputt war?
Ja, also eigentlich haben, glaube ich, beide Seiten nach diesem krassen Erlebnis im November 1990, wir haben das ja jetzt bald 30 Jahre her, gelernt. Für die Polizei bedeutete das doch noch viel stärker als in der Zeit davor auf Verhandlungen zu setzen. Und auch für viele Besetzer bedeutete das damals, dass man diese krasse Konfrontation mit dem Staat nicht sucht, sondern dass man versucht, die Projekte zu legalisieren. Das ist dann auch in Friedrichshain vielfach passiert. Interessanterweise sind ja gerade die Projekte, über die wir jetzt sprechen, in der Liebigstraße, in der Riga-Straße, auch damals, Anfang der 90er Jahre, entstanden, aber erfuhren dann doch eine Legalisierung oder eine Duldung in verschiedener Hinsicht. Also eigentlich haben beide Seiten nach diesen Ereignissen, die wir jetzt in unserem Buch, was ich mit mehreren Kollegen herausgegeben habe, wie wir das schildern, die haben eigentlich beide davon gelernt.
Würden Sie sagen, dass uns etwas fehlt, wenn es keine Hausbesetzung mehr gäbe?
Ich glaube, dass die Hausbesetzungen eine wichtige Rolle gespielt haben, überhaupt in der Perspektive, wie wir auf unsere Städte schauen. Also überhaupt die Frage zu stellen, wem gehört die Stadt? Gehört sie in erster Linie Investoren oder gehört sie den Menschen, die da drin wohnen? Und sie hat auch viel dazu beigetragen, dass diese Berliner Altbauten, die wir hier haben, dass die überhaupt so erhalten worden sind. Das dürfen wir nicht vergessen. Die sollten ja eigentlich in den 60er, auch noch in den 70er Jahren, fast alle abgerissen werden, platt gemacht werden. Und die Hausbesetzer haben einen ganz, ganz großen Beitrag dazu geleistet, dass die eigentlich nicht abgerissen worden sind, sondern dass diese Gebäude erstmal überhaupt erhalten blieben.
Kommende Nacht soll das besetzte Haus in der Liebigstraße 34 in Berlin geräumt werden. Über die Geschichte der Hausbesetzung sprachen wir mit dem Potsdamer Historiker Hanno Hochmuth vom Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung. Sein neues Buch heißt Traum und Trauma und behandelt die Räumung der Mainzer Straße. Herr Hochmuth, herzlichen Dank.
Auf Wiederhören.